Einen schönen guten Abend. Freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn einen Mann begrüßen, nämlich den Bürgermeister von Bremen, dessen sympathische mittelgroße Stadt ein bisschen exemplarisch zeigt, worauf es in den nächsten Jahren im ganzen Land ankommt, fast wie unter einem Brennglas, nämlich endlich echte politische Lösung. Bei zwei Themen vor allen Dingen, nämlich Wirtschaft und Migration und dazu bitte das nötige Kleingeld. Hohe Schulden, Kriseln der Unternehmen und dazu der Satz seines Innensenators Ulrich Maurer quälen diesen Mann. Viele Probleme, ich zitiere den Innensenator, haben sich durch die massive Zuwanderung verschärft. Und weil die Raubüberfälle offenbar so angestiegen sind, hat Bremen mittlerweile eine eigene Soko mit dem Namen Junge Räuber. Was verbirgt sich dahinter? Fragen an Andreas Bovenschulte. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, wie viel politisches Schattenboxen beim Thema Migration können wir uns eigentlich noch leisten, wollen wir diesen Mann fragen. Einer der führenden Migrationsforscher, dessen Expertise weltweit gefragt ist. Und der sagt, schon wieder nur Rhetorik, wie zum Beispiel die über die Zurückweisungen an der Grenze. Es gibt da dieses schöne Beispiel, das er zitiert. An einem Wochenende, Anfang März, weist die Bundespolizei 33 Leute zurück. In Österreich, das zeigen die Zahlen vom gleichen Wochenende auf der anderen Seite, kommen aber nur 6 an. Und diese 6 werden nach einer Stunde Gespräch wieder freigelassen. So, sagt er, wird das nichts. Aber wie dann? Herzlich willkommen, Gerald Knaus. Freue mich sehr. Sind, und da kommt eine Frau ins Spiel, die länger nicht bei uns war, sind Parteien überhaupt noch in der Lage, die Dinge zu lösen? Diese Frage stellt sie ganz ernsthaft und sagt, Parteien sind tatsächlich mittlerweile immer öfter das Problem und nicht die Lösung. Warum ist das Ihrer Meinung nach so? Wollen wir Sie fragen? Jahrelang war sie eines der prägenden Gesichter der AfD. Und die Frage ist, wie schaut sie heute auf diese Partei? Es gibt einen Satz dazu von ihr, den sie neulich in einem Interview fallen ließ und der aufhorchen lässt. Zitiere mal wörtlich, viele AfD-Leute haben eine Obsession mit Hitler. Und wenn man diese Leute frei reden lässt, sagt sie, dann geht es immer, früher oder später, um den Führer. Warum? Herzlich willkommen, Frauke Petri. Dieser Mann, der die AfD so gut kennt wie wenige andere, weil er sich schon zu einem Zeitpunkt für sie interessiert hat, als es sonst kaum einer tat, sagt, so einfach ist das nicht. Auch Frauke Petri hat mit dem rechten Flügel paktiert, als es darum ging, Bernd Lucke loszuwerden. Und als sie ihrerseits versuchte, den rechten Flügel um Björn Höcke loszuwerden, wurde sie kaltgestellt. Eine Mechanik, die wir kennen mittlerweile, einen heftigen Tag nennt er den Tag der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages und verweist mit Blick auf den SPD-Spitzenpolitiker heute hier in der Runde darauf, dass ausgerechnet die Arbeiterpartei SPD mittlerweile weite Teile der Arbeiterschaft an diese AfD verloren hat. Warum ist das so? Das fragen wir Justus Bender. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, bin gespannt auf diese Sendung. Frau Petri, die erste Frage vielleicht an Sie am Montag. Haben Sie das gesehen, die konstituierende Sitzung im Bundestag? Haben Sie das verfolgt?
Ich habe es nicht im Detail verfolgt, weil ich tatsächlich einer richtigen Arbeit nachgegangen bin.
Okay, ist auch sozusagen wichtig, sich das anzusehen, beziehungsweise die entscheidenden Teile, die Zusammenfassungen haben Sie mit Sicherheit gesehen. Sie wissen, was da passiert ist. Die AfD sitzt da mittlerweile mit 152 Abgeordneten. Wenn Sie dieses Bild hier sehen, auch sehr männerlastig, um es mal so zu sagen. Was denken Sie dann, Ihre ehemaligen Kollegen? Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Na, ich glaube, es ist nicht so wichtig, was mir durch den Kopf geht. Sondern,
doch, mich würde das mal interessieren, weil Sie ja die allermeisten, die da sitzen, ja auch kennen. Es ist Ihre ehemalige Partei, die Sie dann auch auf ziemlich rabiate Weise losgeworden ist. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Leute da heute sehen, auch in dieser Stärke?
Na, ich bin ja damals in der Position ausgetreten, als ich Vorsitzende war. Die AfD strickt ja gerne das Narrativ, sie wäre mich losgeworden. Tatsächlich bin ich zu einem Zeitpunkt gegangen, als das den meisten in der Partei nicht bewusst war und es auch vermutlich viele überrascht hat. Mhm. Insofern nach fast acht Jahren, die ich dieser Partei den Rücken gekehrt habe, habe ich das Gefühl, den Erklärbär immer wieder für die AfD spielen zu sollen, funktioniert schon deswegen nicht, weil diese Partei sich massiv verändert hat. Und tatsächlich kenne ich auch, natürlich kenne ich noch ausreichend Leute, mindestens vom Sehen. Ganz viele kenne ich auch nicht mehr. Heute hat die AfD in der Tat eine Fraktionsstärke, die sie damals nicht hatte. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass sie dort sitzt. Und ich, obwohl ich in vielem einen Dissens thematisch habe, glaube ich, dass der menschliche Umgang, der mit ihr gepflegt wird, falsch ist. Also ich glaube, man muss ganz stark unterscheiden zwischen den Gefühlen, die man vielleicht persönlich hat, und der demokratischen und politischen Vernunft. Und das, was bei der Konstituierung gelaufen ist im Bundestag, dass man der AfD wiederum einen Vizepräsidenten versagt hat, ist Wasser auf ihre Mühlen. Und das ärgert mich dann manchmal, was ich sage. Das ist einfach politisch dämlich, von allen anderen Parteien der AfD so leicht Punkte zu schenken. Das sollte man nicht tun. Man sollte mit ihr in die Auseinandersetzung, in die inhaltliche Auseinandersetzung gehen. Das tut man nicht.
Aber ist das nicht einfach Demokratie? Also ich stelle die Frage hier auch schon, die ganze Woche diskutieren wir ein bisschen immer wieder über dieses Thema. Sie stellen die Frage nach dem Bundestagsvizepräsidenten. Der wird ja gewählt.
Ja, rein formal ist das in Ordnung.
Genau, das ist legal, ist das alles in Ordnung. Der wird gewählt und der kriegt keine Mehrheit. Ist das nicht einfach schlicht und ergreifend Demokratie am Ende?
Die Frage ist ja, was ist die Botschaft, die beim Wähler und beim Bürger ankommt? Und es ist völlig korrekt, juristisch, kann man gar nichts dran aussetzen. Trotzdem ist ja die Frage, was bleibt am Ende für den Bürger als politische Botschaft hängen. Und die politische Botschaft, die hängen bleibt, ist, man redet nicht miteinander. Und wenn Politiker eines beherzigen sollten, aus meiner Sicht, ist es grundsätzlich, miteinander zu reden, egal wie schwer es fällt, egal wie wenig inhaltlichen Konsens man erzielt. Aber miteinander im Gespräch zu bleiben, ist schon deswegen wichtig, weil wir am Ende alle in einem Land leben, in einer Gesellschaft.
Ja, okay, das ist sozusagen jetzt der Appell an die andere Seite. Wie geht's Ihnen, wenn
Appell
Sie
an beide Seiten.
Genau, wenn Sie den Sound von der rechten Seite, wenn Sie den hören. Also ist das ein Sound, ist das ein Ton, der darauf ausgerichtet ist, Konsens herzustellen, in irgendeiner Form aufeinander zuzugehen, sich gegenseitig die Hand zu reichen? Oder ist das ein Ton, der Sie irritiert, wenn Sie jemanden wie Stefan Brandner zum Beispiel hören?
Ach, die Töne irritieren mich seit ganz langem. Ich hatte auf dem Weg hier rein ein ganz nettes Gespräch mit Frau Brandner von den Grünen, die sich über die verschärfte Unmenschlichkeit im Parlament beklagte und ich das nachvollziehen kann. Ich mich allerdings auch erinnern kann, dass schon 2017 man nicht gemeinsam im Aufzug fuhr und man sich nicht begrüßt oder verabschiedete. Also es gab auch damals, als diese Partei noch recht frisch im Parlament war, keinen normalen Umgang miteinander, der sicherlich von beiden Seiten gespeist wird. Aber die Frage für mich ist doch nicht, wie wahr ist, sondern wie soll es werden? Und wenn wir davon ausgehen, dass wir in einem Land zusammenleben wollen, dann müssen wir an diesem Gebaren trotzdem etwas ändern. Und das geht nur wie in jeder menschlichen Beziehung, Freundschaft, Partnerschaft, wenn beide aufeinander zugehen. Und das ist, also ich sehe momentan den Weg dorthin nicht. Ich sage nur, ich glaube, da kann nur jeder bei sich selbst anfangen. Und so wie das im normalen Leben gehen muss, muss es auch in der Politik gehen.
Herr Bender, Sie als jemand, der diese Partei so gut kennt, so lange. Wir haben uns mal hinter den Kulissen länger darüber unterhalten. Sie haben ja auch dieses phänomenale Buch damals geschrieben. Es ist auch schön, dass Sie beide heute hier mal gemeinsam sitzen, weil Gerhard Knaus damals darauf hinwies. Ein Buch aus dem Jahre 2017 mit dem Titel Was will die AfD? Ich hoffe, Sie legen es demnächst endlich mal wieder neu auf. Also man muss das gelesen haben, weil Sie sozusagen die Radikalisierung dieser Partei so kongenial beschreiben, wie ich das sonst selten gelesen habe. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das sehen? Ist das sozusagen eine neue Stufe der politischen Auseinandersetzung? Ich habe das in dieser Woche gemerkt, wenn man mit Abgeordneten spricht, mit Leuten spricht, die im Bundestag dabei waren bei dieser Sitzung, das war anders. Das war ein historischer Moment. Sagen auch das, was darum herum passiert. Ja? Während früher sozusagen Kollegen von Phoenix oder so, vielleicht noch zwei, drei Leute vom ZDF, wie auch immer, standen da oben, haben das mit ihren Kameras dokumentiert. Jetzt stehen da ganze Teams von AfD-Abgeordneten, die dann ihre eigenen Dinge machen, ihre YouTube-Kanäle speisen für TikTok und so weiter. Das heißt, das hat sich unglaublich professionalisiert und der Umgang ist sehr rau und ist so, wie es Frau Petri beschreibt.
Genau, also was Frau Petri anmahnt, ist, glaube ich, genau das, worauf die AfD es jetzt gar nicht mehr anlegt. Also wenn Herr Baumann sich hinstellt und schon vor der Wahl sagt, das sind die Kartellparteien, die es überhaupt nicht mehr demokratisch darauf anlegen, uns zu unserem Recht kommen zu lassen. Ich finde, man muss diesen Ton mal vergleichen mit dem Ton der Bundestagsvizepräsidenten, die tatsächlich gewählt wurden. Wir wurden gefragt, nehmen Sie die Wahl an? Die sind aufgestanden und haben sich bedankt für das Vertrauen der anderen. Und das ist sozusagen der demokratische Ton. Man wirbt um Mehrheiten, man bemüht sich, man baut Brücken, man versucht eine Gemeinsamkeit herzustellen. Und die AfD macht genau das Gegenteil. Und Herr Brandner, der schon erwähnt wurde, der stellvertretende AfD-Vorsitzende, hat getwittert neulich und hat gesagt, ich will Freiheit, ich will die Altparteien nicht mehr. Wer sieht das genauso wie ich? Also Freiheit bedeutet für Herrn Brandner, wenn es nur noch eine Partei gibt, nämlich seine eigene. Und das ist sozusagen das Gegenteil von Demokratie, das Gegenteil von Liberalismus. Und da geht die Reise hin, offenbar.
Ja, es kommen auch so Wörter, Kartellparteien. Ja. Hm. Also es ist kein Kartell, wenn man gewählt wird und im Bundestag sitzt.
Ja. Ne? Und ein Kartell ist ja eigentlich, das ist, wenn Firmen sich absprechen, genau, um die Konkurrenz zu vernichten.
Die stecken, ne, alle unter einer Decke.
Und die stecken nicht, also die Linkspartei steckt sicherlich nicht unter einer Decke mit der CSU. Ne? Und was es eigentlich ist, finde ich, wenn man schon in so einem Firmensprech drin ist, die AfD hat ein Monopol. Sie hat ein Monopol darauf, wirklich eine zerstörerische Kraft im Parlamentarismus zu sein. Es gibt in der Linkspartei auch extremistische Strömungen, mhm, und die werden noch beobachtet. Aber die verhalten sich trotzdem anders im Parlament. Und sozusagen, das ist diese Alleinstellung der AfD ist etwas, das sie selbst schafft, finde ich, mhm, im Parlament. Und dann beklagt sie sich wortreich darüber. Dabei könnte sie es selbst ändern. Also was Frau Petry sagt, ist ja völlig richtig. Die müssen auch auf die anderen zugehen. Und dann dürften die anderen, wenn die Hand wirklich ernsthaft ausgestreckt wird, dürften sie die auch nicht ausschlagen.
Ich bin über das Wort Schrumpfgermanen gestolpert. Hm. Das ist NS-Jargon, ne? Mhm. Mhm. Wie geht's Ihnen, Herr Knaus, wenn Sie das hören?
Naja, ich erinnere mich, ich glaube, Sie haben 2017 gewarnt, dass Höckes Reden klingen wie die von Hitler. Ich bin auf dieses Zitat heute wieder gestoßen. Und jetzt haben wir eine AfD, wo die Parteichefin sagt, sie würde Höcke zum Minister machen. Und Höcke hat sich nicht zurückgenommen, der ist radikaler geworden. Und ich glaube, was wir jetzt auch erleben, in diesem Moment, Deutschland ist ja keine Insel. Wir sind ja in einer Situation, wo wir in den USA bemerken jede Woche aufs Neue, dass eine gewisse Sprache, wenn sie mit Macht verbunden ist, radikale Konsequenzen hat. Also wenn man diesen Mythos, es gibt Eliten, die wollen das Volk austauschen, der Volkstod, wie Höcke sagt, die öffnen die Grenzen, da kommen dann Terroristen, da kommen Tiere, wie Trump sagte. Wir müssen alles machen, um einen Bürgerkrieg zu verhindern. Also diese gesamte Sprache, die wir auch in den USA hatten, da hat man immer das Gefühl, ja, okay, das ist zugespitzt. Und jetzt erleben wir aber, was das heißt. Also wir erleben jetzt, das ist ein Angriff auf, das letzte Beispiel. Man nimmt eine Gruppe, die besonders unbeliebt ist, Mitglieder einer venezuelanischen Gang, Verbrecher. Man sagt, das sind Feinde. Man erklärt den Krieg. Man nimmt ein Gesetz von 1798, erklärt die zu Feinden. Man nimmt 240 ungefähr Leute fest, ohne Verfahren. Man handelt so, dass die Gerichte ausgeschaltet sind, nicht reagieren können. Wenn die Richter dann was sagen, ignoriert man sie. Und man bringt Leute, zum Teil, jetzt die Recherchen amerikanischen Journalisten zeigen es ja, anerkannte Asylwerber, Menschen, die absolut keine Verbindung hatten zu irgendwelchen Verbrechen, ohne jedes Verfahren, in ein Hochsicherheitsgefängnis, ohne jedes Verfahren in El Salvador, in irgendeinem Drittstaat, wo sie verschwinden. Und auf einmal merkt man dieses Reden von, wir müssen hart sein, das sind Feinde, das sind Terroristen, das ja die AfD auf die Spitze getrieben hat im letzten Jahr. Das hat Konsequenzen, wenn man in die Nähe der Macht kommt. Und das ist schon, hier geht's ja ums Eingemachte, hier geht's ja um die Menschenwürde, um die Gewaltentrennung, um Demokratie. Und ich glaube, Sie kennen alle die Aussagen der Politiker in den letzten Jahren, dass man dann den sogenannten Kartellparteien, also allen anderen demokratischen Parteien vorwirft, sie wollen das Land zerstören. Und dass man sagt, wir wollen Millionen remigrieren, also nicht Abschiebungen, das ist was Rechtsstaatliches mit Verfahren, sondern so wie Trump das jetzt exerziert, Leute packen, aufs Flugzeug, in Ketten, irgendwo aussetzen, um eine Gruppe zu terrorisieren. Und das ist jetzt die westliche Supermacht. Es gibt in vielen unserer europäischen Demokratien Parteien, die so denken. Und da wird es dann extrem gefährlich, wenn in Deutschland, mittlerweile der größten westlichen Demokratie, Deutschland, das sehen Deutsche von selbst, ist auch gut so, vielleicht nicht so klar, aber von außen sieht man das. Das ist jetzt die größte, mächtigste Stütze des alten Westens, jetzt wo Amerika ausfällt. Wenn dann eine Partei, die pro Putin ist und anti-Rechtsstaat, anti-EU, anti-Menschenrechte, anti-Muslime, wenn die dann in die Nähe der Macht kommt und jetzt bei 24% steht, dann muss man zu Recht sich fragen, was tun wir, aber man muss zu Recht auch nervös werden.
Und muss man sich dann, Herr Bovenschulte, auch fragen, was für Fehler haben wir eigentlich gemacht, dass es so weit kommen konnte?
Na klar, die Frage muss man sich immer stellen.
Und wie beantworten
die muss
Sie
man sich
diese
nicht
Frage
nur in Deutschland stellen, ja. Weil das, was Herr Knaus sagt, was Herr Bender sagt, ist ja, dass das ja ein internationales Phänomen ist. Wir erleben das nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern Europas. Wir erleben das in den USA, wir erleben das in Argentinien, wir erleben das in Indien. Wie kommt das eigentlich, dass wir so viele starke Bewegungen haben, die sozusagen das System einer parlamentarischen oder jedenfalls organisierten Demokratie sprengen wollen? Also nicht vielleicht nach rechts ziehen wollen oder nach links. Das wäre, wenn die AfD eine rechtskonservative Partei wäre, das, was sie vielleicht machen würde, sondern tatsächlich von der eigenen Zielsetzung sagen, wir wollen das System, die freiheitlich-demokratische Grundordnung sprengen. Und was ich sehr interessant finde, vielleicht einmal, dass es ja jahrzehntelang die übliche Sichtweise war, wenn wir eine radikale Partei oder Bewegung haben, die an Stärke gewinnt, dann beginnt sie irgendwann, ihre Ecken und Kanten abzuschleifen, weil sie regierungsfähig werden will und beginnt Signale auszusenden, kommt mit mir, kann man doch zusammenarbeiten. Und was wir jetzt haben, ist in den USA, bei der AfD, in Argentinien eine Radikalisierung, während man an Stärke gewonnen hat oder sogar in der Regierung ist. Und Herr Lanz, deshalb ist es auch nicht so ganz einfach zu sagen, das und das waren die Fehler, weil wir haben sozusagen so eine breite Bewegung, eben nicht nur in Deutschland, dass ich manchmal das Gefühl habe, wer jetzt sagt, Patentrezept 1, 2, 3 und damit wird alles wieder gut, das greift ein bisschen kurz. Trotzdem will ich darauf eingehen, auf die Frage, und will die nicht wegdrängen. Ich glaube bloß nicht, dass man das einfach mit einem Patentrezept beantworten kann. Dazu ist es eine zu breite und zu international angelegte Bewegung.
So, nochmal, deswegen sagte ich vorhin gerade, Ihre sympathische Stadt Bremen zeigt ein bisschen wie unter einem Brennglas, worum es gerade geht. Bei Ihnen ist die AfD, und das sieht man auch mittlerweile immer häufiger, auch in Westdeutschland, wie sozusagen die blauen Flecken entstehen, ist die AfD, hat sich fast mehr als verdoppelt.
Ja, aber immer noch verdoppelt. Das Bundesland mit dem zweitniedrigsten Ergebnis für die AfD.
Wo steht die AfD bei Ihnen?
Bei 15%, so. Hamburg waren 10%, alle anderen Bundesländer lagen da drüber. Aber ich will das nicht.
15%.
15%, ich will das nicht kleinreden. Und wenn man sich die Zahlen nach Stadtteilen anguckt, dann sieht man natürlich auch große Unterschiede zwischen den Stadtteilen. Aber
die AfD gewinnt 8,2% und die SPD verliert quasi 8,2%, sogar noch ein bisschen mehr. Das ist die Situation.
Ja.
Wie geht Ihre Erklärung dafür? Deswegen fragte ich, wo sind die Fehler?
Also ich glaube, dass die Gesamtstimmung in der Bevölkerung eine von Verunsicherung und einer Sorge über die Zukunft ist. Wenn man sich die Umfragen anguckt, dann sagt ein großer Teil der Menschen, ich mache mir Sorgen darüber, wie es mit unserem Land weitergeht. Gleichzeitig sagen die meisten übrigens, meine eigene persönliche Situation ist gar nicht so schlecht. Aber insgesamt mache ich mir große Sorgen und das Zutrauen in das politische System sozusagen deutlich zurückgegangen. Und das hat natürlich verschiedene Ursachen. Das ist eine Folge von jetzt 3 oder 4 Jahren hintereinander geschalteten Krisen, die natürlich zu großer Verunsicherung geführt haben. Die Pandemie, der Einmarsch Russlands in die Ukraine, die starken Preisanstiege, die Energiekrise, die schwächelnde Wirtschaft. Wenn man das alles zusammennimmt, dann ist natürlich auch durchaus verständlich, dass viele sagen, naja, wie sieht das denn aus mit der Zukunft? Und da ist es, das muss man selbstkritisch sagen, den anderen Parteien nicht gelungen, das Programm für die Zukunft so klar und deutlich und überzeugend zu entwickeln und auch zu argumentieren, dass diese Leerstelle, diese Frage, wie geht es zukünftig weiter, dass das beantwortet wird.
Ist das, Herr Bender, ein bisschen symptomatisch für das, was gerade in der Politik passiert? Ich frage Herr Bovenschulte ganz konkret, was läuft in Bremen schief? Und der antwortet auf einer Metaebene, erzählt mir global, was das Thema ist. Ich stimme dem auch zu. Aber es ist nicht die Antwort auf die Frage, was in Bremen konkret schiefläuft.
Jetzt weiß ich auch nicht, was in Bremen genau schiefläuft. Aber ich sage, die SPD hat ein ganz eklatantes Gerechtigkeitsproblem. Ich habe auch viel dann mit Arbeitern, zum Beispiel in Hessen, darüber gesprochen. Ich war neulich in der Abteilung 8 vom Regierungspräsidium Karlsruhe. Und die sind zuständig für alle Abschiebungen in Baden-Württemberg. Und die machen unter anderem zwei Sachen. Die machen die Strafzettel auf den Autobahnen und die machen die Abschiebeverfahren. Und wenn man in Baden-Württemberg geblitzt wird, mit 20 km/h zu viel und man hat 40 Euro Schulden bei dieser zentralen Bußgeldstelle, dann verfolgen die einen bis ans Ende der Welt. Man hat keine Chance, ja. Wenn man ausreisepflichtig ist, es gibt, also der Abteilungspräsident sagte dann irgendwann, wissen Sie, Herr Bender, die Frage ist gar nicht, warum schieben wir so wenige ab, sondern warum schieben wir überhaupt Leute ab? Es gibt so viele Schlupflöcher, dass letztlich derjenige, der abgeschoben wird, an irgendeiner Stelle des Systems einen Fehler gemacht hat, denn er hätte da rauskommen können. Mhm. Und wenn Sie darüber mit Arbeitern reden, zum Beispiel mit der alten SPD-Klientel, dann geht es denen, glaube ich, nicht um irgendwie Rassismus oder einen Mangel an Weltoffenheit, sondern die verstehen nicht, wieso muss ich mein Knöllchen 20 Euro zahlen und jemand kassiert irgendwie jahrelang Sozialleistungen, weil das Asylverfahren so lange dauert. Also ich glaube, diese Migrationsdebatte darf man nicht immer unter dem Rassismus Aspekt sehen, sondern gerade bei der Arbeiterschaft gibt es viel um Gerechtigkeit.
Dann ist doch interessant, wenn man jetzt sagt, Sie haben eben von Baden-Württemberg, von Bayern gesprochen, vom Süden. Ich meine, da wird normalerweise gesagt, sind die Situationen härter, da wird mehr abgeschoben, da wird stärker durchgegriffen und trotzdem ist die AfD deutlich stärker als in Bremen. Also dieser Zusammenhang zu sagen, wenn nur ordentlich richtig durchgegriffen wird und wenn richtig Härte gezeigt wird, dann gehen die AfD-Anteile zurück. Das würde nicht erklären, warum wir einen so großen Unterschied im AfD-Anteil zwischen Bayern und Bremen haben und zwischen Baden-Württemberg und Bremen. Das kann ja nicht die Erklärung sein. Ich glaube, wenn Sie es jetzt konkret sagen, der zentrale Punkt jetzt aus SPD-Sicht ist, es ist uns nicht gelungen, mit den grundlegenden Brot- und Butterthemen, die immer das zentrale Rückgrat der SPD ausgemacht haben, durchzudringen. Nicht, weil wir das nicht in unser Wahlprogramm reingeschrieben haben. Wir haben gesagt, die Renten sollen stabil bleiben. Wir machen einen Mindestlohn von 15 Euro. Wir stabilisieren das Tarifsystem. Wir machen eine Mietpreisbremse. Mhm. Wir haben eine Steuerpolitik, die realistisch ist und die insbesondere kleine und mittlere Einkommen entlasten will. Das ist ja jetzt nicht ein Angebot, was nicht etwas enthält für Menschen, die, sage ich mal, normal und hart arbeiten, keine großen Sprünge machen können, aber sich einen bescheidenen Wohlstand schaffen können. Das ist ein Programm gewesen, was genau darauf gerichtet ist. Trotzdem ist es uns nicht gelungen, damit durchzudringen. Das hat aber nicht was nur mit der Härte in der Migrationsfrage.
Aber Herr Bovenschulte, Sie sagen mit vielen netten Worten, dass die Wähler zu blöd waren, es zu verstehen. Sie haben das Wort erklären vermieden und haben stattdessen argumentieren gesagt. Aber das ist immer, Herr Lanz war so nett, das Metaebene zu nennen. Genau genommen ist es die absolute Planlosigkeit, wie sie rauskommen. Und die Wähler haben die haben natürlich auch Sorgen, aber die Wähler sind an der Stelle auch demoskopisch untersucht, und das wissen Sie ja alles, sehr klar bei den Themen, die Sie nicht nur besorgen, sondern wo Sie wissen, dass es eklatante Probleme gibt. Und Sie haben es selbst genannt, Energiewirtschaft, das Thema Migration an zweiter Stelle oder an erster Stelle, je nachdem, wo man fragt. Das Thema Bürokratie, die jeder Bürger, ob Unternehmer oder auch Angestellter, in seinem täglichen Leben erfährt. Bremen hat die größte Kinderarmut in ganz Deutschland, von PISA und der organisierten Kriminalität ganz zu schweigen. Sie haben ja auch eine Bürgerinputpartei, die das abgefangen hat.
Nein, unsere Bürgerinputpartei
Das Thema ist doch, die Leute wissen, warum sie unzufrieden sind. Und wenn Sie jetzt auch noch mit dem Mindestlohn kommen, verzeihen Sie, beim Mindestlohn, wenn wir vom Arbeitgeberbrutto schauen, haben wir 41% Abzüge. Also diejenigen, die am wenigsten verdienen, drücken 41% an den Staat ab. Und das soll arbeitnehmerfreundlich sein. Ich weiß, dass die SPD den Ruf hat. Es hat Gründe, dass ihre Wähler zur AfD abwandern. Das muss ihnen Angst machen, de facto zu einer neuen Arbeiterpartei. Ökonomisch links, mehr Umverteilung, nur anders. Okay. Punkt ist, die Parteien lösen die Probleme nicht. Das bleibt am Ende unterm Strich übrig. Und sie erklären es, und das ist das Allerschärfste, sie erklären es zu einem weltweiten Phänomen. Das ist genau so, wie ich nach 2015 immer wieder erlebt habe, dass man die Migrationskrise zu einem Naturereignis erklärt hat. Dabei war sie das nicht. Und genauso ist das, was jetzt gerade passiert, auch kein Naturereignis. Es ist Politik gemacht. Ein letzter Satz, dann dürfen Sie sofort. Es ist durch den Staat und durch die Politik produziert. Mhm. Sie können Probleme nicht lösen, die der Staat in den letzten Jahrzehnten selbst geschaffen hat.
Das Einzige, was ich raushöre, ist, wenn wir mehr Härte in der Migrationspolitik zeigen sollen.
Nein, der Staat muss sich rausziehen aus ganz vielen Fragen.
Was ich sage, ist, die entscheidenden Fragen, die für die Menschen gelöst werden müssen, ist, dass sie von ihrem Lohn, für den sie arbeiten, dass sie vernünftig leben können.
Das löst nicht der Staat.
Dass sie ihre Wohnungen bezahlen können.
Das löst auch
nicht
der Staat.
Dass die Rente sicher ist.
Das löst der Staat erst recht nicht.
Das sind die zentralen Punkte, die für die große Mehrheit der Menschen in unserem Land das Entscheidende ist. Und immer nur zu sagen, es liegt an der Migrationspolitik, da müsste man erst mal erklären, warum das in Bremen, wo wir sicherlich eine liberalere Migrationspolitik haben als in anderen Ländern, wir trotzdem einen deutlich geringeren AfD-Anteil haben. Sondern wir haben diesen Zusammenhang nicht.
Sie haben ein Ergebnis, das sich dort verdoppelt hat. Sie haben einen Innensenator, der im Oktober letzten Jahres sagte, viele Probleme haben sich durch die massive Zuwanderung verschärft. Sie haben einen Innensenator, der sagt, wir haben seit Sommer 2023 einen massiven Anstieg von Raubüberfällen, die wir eindeutig zuordnen können. Die Mehrzahl dieser Taten, Zitat, ne, geht auf das Konto von jungen Männern aus Nordafrika. Der ist in der SPD.
Ja.
Und ich habe eine Nachwahlanalyse von Ihnen, das ist im Grunde das, was wir jetzt hier auch erleben, wo Sie selber sagen, wir hatten ein gutes Programm, aber dann haben wir uns einen Wahlkampf aufzwingen lassen, in dem es fast ausschließlich um Migration ging. Das war ein entscheidender Fehler.
Das stimmt, weil wir haben nicht über die zentralen sozialen Fragen dann
mehr. Und das ist keine zentrale soziale Frage?
Doch, das ist auch eine zentrale soziale Frage. Aber wir haben uns ausschließlich einen Wahlkampf dann führen oder aufzwängen lassen, indem es um Migration ging. Das hatte natürlich Gründe.
Ich habe noch mal ein Zitat.
Das hatte Gründe, weil die Diskussion insgesamt so war. Und trotzdem, wenn ich das sagen darf, natürlich gibt es klare Herausforderungen, klare Probleme. Die sind ja benannt, die hat auch der Innensenator benannt. Und darauf haben wir ja reagiert, zum Beispiel mit einer Sonderkommission junge Räuber, die Situation dann auch vernünftig wieder in den Griff bekommen hat. Aber ich muss ganz deutlich sagen, der Schlüssel dazu, die Menschen zu gewinnen, ist natürlich eine klare und vernünftige Haltung zur Regulierung und Begrenzung auch von Migration. Aber zu sagen, dass das einzige und das Schlüsselthema ist,
das hat hier niemand gesagt. Aber wenn sozusagen das eine zum anderen kommt, wenn Sie auch eine kriselnde Wirtschaft haben, wenn Sie eine, und das ist nicht einfach, ne? Jeder, der in diesem Land im Moment irgendwo das Sagen hat, der hat es schwer, das muss man einfach mal anerkennen, weil wir eine schwierige Transformation zu bewältigen haben. Sie auch in Bremen eine schwierige Transformation zu bewältigen haben. Das ist nicht einfach. Und wenn ein Arbeitgeber wie Mercedes beispielsweise sagt, wir gehen jetzt nach Ungarn, weil da kostet es...
Sagt aber nicht in Bremen.
Bitte?
Sagt er nicht in Bremen.
Nein, aber wir bauen Arbeitsplätze in Deutschland ab. Auch bei Ihnen in Bremen steht das ja im Raum, weil es in Ungarn schlicht und ergreifend, und das ist Ihr Argument von gerade eben, 70% günstiger ist, dann haben wir als Wirtschaftsstandort ein Problem. Muss man da nicht dennoch sagen, das ist, wenn das sozusagen dazukommt zu diesem Thema Migration, und Sie erinnern sich an das, was passiert ist kurz vor der Bundestagswahl, dann kann man doch nicht einfach immer sagen, wir haben uns da ein Thema aufzwingen lassen. Wir reduzieren das auf ein einziges Thema und so tun, als gäbe es das Problem nicht. Sie haben eine Soko, junge Räuber. Allein die Tatsache, dass Sie die haben, erzählt ja etwas.
Ja.
Die Tatsache, dass man die braucht, erzählt ja etwas. 2023 hatten Sie 580 Fälle von Straßenraub. 24, 625. Der Anteil, und das ist der entscheidende Punkt, nicht deutscher Tatverdächtiger liegt ungefähr bei 73%. Drei Viertel.
Genau. Und deshalb
wie viele dieser Täter schieben Sie ab?
Deshalb haben wir eine Sonderkommission eingerichtet und haben die Zahl der Ermittlungserfolge deutlich gesteigert. Wir haben ganz, ganz viele in Untersuchungshaft genommen. Ganz viele werden in den normalen gerichtlichen Verfahren verurteilt. Und dadurch ist es uns gelungen, diese Entwicklung, die sich, nachdem 20 Jahre die Kriminalität zurückgegangen ist, 25 Jahre seit Mitte der 90er Jahre, ab Ende der Pandemie so stark angestiegen ist, haben wir geschafft, die Spitze abzubrechen. Und natürlich ist es unser Bestreben, jeden Einzelnen von denen nach Verbüßung der Strafe und nach Verurteilung abzuschieben. Weil, das ist klar, die haben kein Aufenthaltsrecht in Deutschland. Und
wenn das sie heißt, hier diese Straftaten Leute werden dann begehen, abgeschoben?
Wenn es gelingt, das wissen Sie, das ist so, wenn man weiß, aus welchem Land sie kommen, wenn man die entsprechenden Papiere hat, ist es das ganz klare Ziel, diese Straftäter dann hinterher nach Verbüßung der Strafe abzuschieben.
Wie oft gelingt das?
Ja, das gelingt in allen Fällen, wo es tatsächlich möglich ist, genau zu sagen, eine Person kommt aus dem Land und wo man die Bereitschaft hat, dieses Landes dann den eigenen Staatsbürger auch wieder zurückzunehmen. Wenn Sie das nicht nachweisen können, dann wird es natürlich schwierig, weil sie kriegen niemanden aus Marokko nach Algerien abgeschoben, sondern nur, wenn sie das tatsächlich nachweisen können. In jedem Fall, wo das gelingt, da ist auch eine Abschiebung möglich. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass wir Verhältnisse brauchen, wo solche Abschiebungen leichter möglich werden, zum Beispiel über Migrationsabkommen. Aber das, was wir in Bremen bei der Abschiebung von Straftätern machen können, das unternehmen wir auch.
Sie haben zwischen Bremen und Bremerhaven 7 islamistische Gefährder, das ist die Zahl, die ich im Kopf habe. Ein einziger davon wurde abgeschoben. Der Rest ist offenbar nicht abschiebefähig. Justus Bender hat dieser Tage eine Recherche dazu gemacht. Herr Bender, warum ist es so schwer, Leute abzuschieben, die man nicht in diesem Land haben will? Das sieht auch Herr Bovenschulte so. Wir reden nicht über Migranten und Einwanderer grundsätzlich, um das nochmal ganz klar zu sagen.
Sondern nur die Ausnahmeregelung.
Wir reden über Menschen, die kriminell sind und die wir nicht in dieser Gesellschaft haben wollen.
Also es ist wirklich abenteuerlich, wenn man mit den Beamten redet. Die arbeiten dann wirklich Vollzeit, ein Jahr daran, zum Beispiel jemanden abzuschieben. Es ist unglaublich kompliziert. Die Leute sagen ja oder werden sogar aufgefordert, letztlich implizit im System zu sagen, dass sie keine Papiere haben, damit der deutsche Staat noch mehr Zeit braucht, um Passersatzpapiere zu besorgen. Und dann geht es immer so weiter und irgendwann ist es vielleicht mal geschafft. Dann ist ein Abschiebeflug steht an, die Polizei klingelt und derjenige ist nicht zu Hause, denn es gibt Abschiebealarm, Internetseiten, die davor warnen. Dann schläft man mal beim Kollegen oder beim Freund und ist nicht zu Hause. Dann dauert es wieder ein halbes Jahr und so geht es immer weiter. Man hat ganz abenteuerliche Geschichten mit den Herkunftsländern. Somalia verlangt eine Freiwilligkeitserklärung von Abzuschiebenen. Also der Abzuschiebene muss unterschreiben, dass er abgeschoben werden möchte. Und wenn er es nicht unterschreibt, wird er auch nicht abgeschoben. Dann sagen die Somalis, den nehmen wir nicht. Also lauter solche Dinge. Es wird erzählt, dass Herkunftsländer nach Jahren irgendwann sagen, na gut, das ist ein Staatsangehöriger von uns, Nigeria zum Beispiel. Aber jetzt geben wir ihm trotzdem noch mal 9 Monate Zeit, ob er sich nicht selbst einen Pass besorgen will. Und wir stellen dieses Passersatzpapier doch noch nicht aus. Also man hat in diesem bürokratischen System unglaublich viele Hürden und immer wieder Schlupflöcher, wo es möglich wird, das zu vermeiden.
Wir sind uns einig, dass sich das ändern muss. Aber wir sind uns auch einig, das geht nur in Kooperation mit den Ländern, in die die Abschiebung erfolgen sollen. Weil sie können sozusagen keine Abschiebung auch von Straftätern vernünftig durchsetzen, wenn es diese Kooperation mit den, ich sage es jetzt mal, Aufnahmeländern nicht gibt. Das muss tatsächlich klar und deutlich vereinbart sein. Ja. Da braucht man entsprechende Abkommen. Und Sie wissen auch, wenn das mit dem Identitätsnachweis nicht funktioniert, dann ist das so. Marokko sagt nicht, ich nehme jemanden auf, von dem Sie nur glauben, dass er aus Marokko kommt.
Aber was man eigentlich bräuchte, wäre die Kooperation der Geflüchteten. Dann erzählen die Beamten zum Beispiel, jemand hat keine Papiere, weil es dann leichter ist. Und dann möchte er heiraten in Deutschland. Auf einmal sind die Papiere da. Ja? Und wir brauchen müssen es irgendwie schaffen, ein Mitwirkungsengagement herzustellen bei den Leuten. Und dann würde alles ganz leicht gehen.
Sie schildern in dieser Reportage den Fall eines Mannes, fand ich sehr interessant. Man kann immer sagen, es ist alles anekdotisch.
Ja.
Aber es ist so häufig anekdotisch, dass man dann irgendwann sagen muss, nee, es ist offenbar auch irgendwie symptomatisch für das System. Sie schildern den Fall eines Mannes, der reist am 12. Juni 23 aus Österreich ein, nach Deutschland. Der Asylantrag wird abgelehnt. Dieser Mann will aber nicht freiwillig gehen. Wie geht der Fall weiter?
Schaffen die es irgendwann, ihn abzuschieben? Ich weiß, die Details weiß ich jetzt nicht mehr alle. Ne? Also sie übergeben ihn, sie machen eine Dublin-Überstellung an Österreich und sind sozusagen happy, ist es endlich geschafft. 4 Tage später ist er wieder da, kommt an die Grenze und stellt einen Asylfolgeantrag. Den kann man stellen, wenn man sagt, im Herkunftsland hat sich etwas verändert oder man hat eine Krankheit, die Abschiebung verhindert oder so. Da muss wieder geprüft werden. Und dann gibt es wieder Anträge auf Rechtsschutz und es geht wieder los, dass die Polizei klingelt und die Person ist nicht zu Hause. Und wenn zum Beispiel sowas passiert, dass jemand nicht zu Hause ist, wenn er eigentlich abgeschoben werden soll, es geht einfach immer so weiter. Also man wird den Leuten nicht habhaft und sie erhalten Sozialleistungen, sie sind nicht etwa untergetaucht. Also es ist nicht irgendwie
das
so,
fand ich so interessant, Sie schreiben, wohnen, ne? Der Mann ist nicht untergetaucht. Ja, genau. Er versteckt sich auch nicht vor den Behörden. Er wohnt immer noch in der Erstaufnahmeeinrichtung und bezieht Sozialleistungen.
Achso, das weiß ich nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall eigentlich ein Dublin-Fall Richtung Österreich.
Was glaube ich wirklich beunruhigend ist, ist, dass wir jetzt seit 10 Jahren in der Erkenntnis, worauf wir uns konzentrieren sollten, nicht weiterkommen. Die meisten Abschiebungen, die in Deutschland durchgeführt werden, sind Abschiebungen in andere europäische Länder. Und die sind fast immer ziemlich sinnlos. Dieses Dublin-System hat in den letzten 10 Jahren, Deutschland hat da jedes Jahr zehntausende Fälle, die zu bearbeiten sind, in den letzten 10 Jahren gab es aus Deutschland am Ende 52.000 Dublin-Überstellungen, die funktioniert haben in 10 Jahren, und 56.000 Dublin-Überstellungen aus anderen Ländern nach Deutschland.
Das heißt, ein Saldo von 4.000.
Unterm Strich hatte Deutschland aufgrund von Dublin mehr Asylverfahren hier zu behandeln. Die abgeschoben werden, das weiß ich auch aus Gesprächen mit Innenministern, auch Baden-Württemberg zum Beispiel, werden nach Italien nimmt jetzt überhaupt niemand mehr, aber vor ein paar Jahren noch, werden nach Italien gebracht, die steigen in den Flixbus und kommen wieder zurück. Wir reden aber immer noch darüber, als wäre die Abschiebung, und das ist ein Problem aller Parteien, nicht nur Mitte links, auch Mitte rechts, auch bei der CDU, wenn wir nur härter wären bei Dublin.
Als wäre das die Lösung.
Als wäre das die Lösung. Die wirkliche Lösung, und jetzt, weil ja so viel auf dem Spiel steht, vielleicht noch einmal ein Blick. Ich glaube, es gibt 2 Fallen. Eine Falle für Mitte links und eine Falle für Mitte rechts. Die beiden Falle Mitte links und die ÖVP-Falle Mitte rechts. Das sind 2 Länder. Hier hat Trump die Wahl gewonnen, dort die FPÖ. Die steht jetzt bei 33%. Und ich sage immer, das kann in Deutschland auch passieren. Was waren die Fallen? Bei beiden war die Falle, er hat das Thema einfach nicht ernst genommen. Er hat sich auf die Wirtschaft konzentriert. Die Wirtschaft in den USA unter Biden war stark. Er hat sehr viel Geld in die Hand genommen. Alle haben hingesehen und gesagt, unglaublich. Die Wirtschaft war stark, aber er hat total die Kontrolle an den Grenzen verloren. Jetzt kamen natürlich Trump und seine Anhänger, haben das 3-mal übertrieben. Aber die Realität war, die Zahlen waren enorm hoch. So hoch wie noch nie.
Genau.
Und am Ende, aus Verzweiflung, weil Biden gemerkt hat, damit verliert er die Wahlen, hat er dann ganz am Ende gesagt, jetzt mache ich doch das, was Trump gemacht hat und setze Asylverfahren aus. In dem Moment, in dem er das gemacht hat, war auch jede Glaubwürdigkeit weg. Also dann hat natürlich Trump gesagt im Wahlkampf, also halt, 3 Jahre lang keine Kontrolle und dann machst du das, was ich vorgeschlagen habe, ohne meine Brutalität. Das Problem ist heute, Dezember 2023, 230.000 Aufgriffe an der US-Grenze zu Mexiko in einem Monat. 230.000. Im letzten Jahr kamen über das ganze Mittelmeer nach Europa 160.000. Dezember 2024, 100.000, immer noch in einem Monat. Februar 12.000. Unter Trump. Warum? Und das ist jetzt das Problem Mitte rechts. Weil Trump einfach auf Terror setzt. Er zerstört den Rechtsstaat. Er zerstört die Menschenrechte. Auf einmal sinken die Zahlen. Und das Problem der ÖVP in Österreich war, das ist eine Rechtsstaatspartei, die natürlich nicht auf Terror setzt, die den Rechtsstaat und die Gesetze beachtet. Aber sie sprach Grenzen schließen, zurückweisen, Härte zeigen, null Asyl. Das waren die Ziele von Sebastian Kurz. Am Ende hatte Österreich pro Kopf mehr Asylanträge als Deutschland, hat auch mehr Schutz vergeben als Deutschland, weil es ein Rechtsstaat ist. Was wir brauchen, ist eine ernste Diskussion, Mitte links und Mitte rechts. Welche Maßnahmen irreguläre Migration, die Zustrom, die Zahl, die kommen,
schnell drastisch reduzieren, ohne die Menschenrechte zu verletzen.
Lassen Sie doch einmal auf die Zahlen ein, die es in Deutschland gab. Die Zahlen sind ja zurückgegangen. Es gab ein Bündel von Maßnahmen. Wir allein in den Ministerpräsidentenkonferenzen haben wir ganz, ganz viele Maßnahmen beschlossen. Die Bundesregierung hat viele Maßnahmen umgesetzt. Und die Zahl der Asylbewerber, die Zahl der Zuwanderer ist deutlich zurückgegangen. Nicht dramatisch, dass man gleich gesagt hat,
das ist ein Gewinn. Nein, das ist nicht wie Biden. Doch, Sie machen den Biden, indem Sie es kleinreden. Wir haben
die Maßnahmen haben nicht jetzt sozusagen zu einer fundamentalen Änderung geführt, aber sie haben dazu geführt, dass die Zugangszahlen zurückgegangen sind. Die Kontrollen an den Grenzen zum Beispiel.
Das ist doch gar nicht wahr.
Ich meine, es lässt sich doch nicht bestreiten, dass die Zugangszahlen zurückgegangen sind.
Ja, aber ich kann es Ihnen erklären.
Also, das kann ich für die Bremer Zahlen ganz deutlich sagen.
Also
der Höhepunkt war 2023 und seit 2023 sind die Zahlen zurückgegangen, in den ersten Monaten dieses Jahres auch. Es ist ja nicht so, dass die Maßnahmen keinen Erfolg gezeigt haben, was die Begrenzung und Kontrolle von Migration angeht. Das ist ja immer dieser Glaube, man müsste jetzt eine Maßnahme machen oder zwei oder drei und dann würde sich die Situation vollständig verändern. Das ist ja ein Kinderglaube.
Sie waren ja in der Großen Koalition und Sie haben damals SPD und CDU 2016, als im Jahr 740.000 Asylanträge waren, 2016, da gab es dann eine Einigung mit der Türkei. Die Zahlen sind auf 20% gefallen in 3 Jahren, auf 160.000. 2022 waren es dann 120.000. In 3 Jahren drastisch gefallen, eine Maßnahme. Und auf der hätte man aufbauen können.
Nein, das war jetzt diesmal anders, weil wir zum Beispiel einen Krieg in der Ukraine hatten.
Nein, ich rede nur über Asyl. Ich rede nicht über die Ukraine. Asylzahlen in den letzten, die Ampel hat versprochen im Koalitionsvertrag, wir wollen die irreguläre Migration reduzieren. Das steht 2021. Jedes Jahr der Ampel war die Zahl höher als in dem Jahr, wie sie das versprochen wurde. Im Jahr, als es versprochen wurde, waren es 190.000, 2021. Im letzten Jahr waren es 250.000. Meine Sorge, ich verstehe, Sie haben ja recht. Die Zahlen fallen derzeit.
Schauen wir genauer hin. Genau. Das würde mich mal interessieren.
Im Januar, Februar letzten Jahres gab es in Deutschland ungefähr 50.000 Asylanträge. Im Januar, Februar dieses Jahres waren es 30.000. Jetzt kann man sagen, okay, super, 20.000 weniger, ein Erfolg. Schauen wir genau hin, was passiert, dann sind das 3 Nationalitäten. Die erklären fast den gesamten Rückgang. Syrer, Afghanen und Türken. Alle 3 kommen über die gleiche Route. Die Syrer im letzten Jahr, in den ersten 2 Monaten, wurden vom BAMF 16.000 Mal an Syrer Schutz vergeben. In den ersten 2 Monaten dieses Jahres, damals 16.000, diesmal 15. Was passiert? Das BAMF hat den Sturz von Assad zuerst gesagt, ist sinnvoll, wir wissen nicht, was in Syrien passiert. Wir machen keine Entscheidungen, keine Ablehnungen, keine positiven Entscheidungen. Für die größte Gruppe, und das ist in Österreich auch so, für die größte Gruppe, die in Deutschland in den letzten 10 Jahren 800.000 Mal Schutz bekommt, werden derzeit keine Entscheidungen getroffen. Das ist aber nicht auszuhalten, das können sie nicht länger machen. Irgendwann muss das BAMF auch wieder Entscheidungen für Syrer treffen. Wenn wir keine Strategie...
Das heißt, die tauchen nicht in der Statistik auf, weil sie schlicht nicht bearbeitet werden? Heißt es das?
Es werden derzeit für Syrer in Deutschland keine Entscheidungen getroffen. Das heißt, das Signal ist derzeit, wenn ein Syrer, schauen Sie sich die Zahlen an, wenn ein Syrer jetzt in Deutschland einen Antrag stellt, wir wissen nicht, wie die Lage ist.
Erstmal geht's um
das
die
Problem
Menschen.
Das Problem ist aber, die Leute werden nicht an der deutsch-österreichischen oder deutsch-schweizer Grenze gestoppt. In den anderen Ländern sind die Zahlen der Syrer auch gefallen. Wir wissen derzeit nicht, was in Syrien passiert. Wir wissen derzeit nicht, was in der Türkei passiert. Und wir haben derzeit keine Strategie, die wir erklären können, was wir in Zukunft machen wollen, die nächsten 4 Jahre. Und jetzt gibt es einen Vorschlag. Und die Union hat ja zum Teil auch Vorschläge gemacht, die nicht umsetzbar sind. Die Idee, wir schieben die Leute an der österreichischen, Schweizer oder tschechischen Grenze alle zurück über die grüne Grenze, ist zu Recht von der SPD kritisiert, weil das nicht umsetzbar ist. Aber die Union sagt auch, übrigens 20 EU-Länder wollen das auch. Und ich höre, die SPD ist in den Koalitionsverhandlungen immer noch dagegen, sichere Drittstaatsabkommen zu ermöglichen. Das ist etwas, was nicht nur die Dänen und die Polen und die Tschechen und die Österreicher und die Italiener und die Schweden wollen, 20 EU-Länder, Und bei den Koalitionsverhandlungen ist dieser Punkt noch in Klammern.
Das kann man alles aber diskutieren, warum? Wobei, wobei das, haben, das haben die Briten versucht und die haben es nicht hingekriegt.
Nein,
das haben,
nein,
das haben auch die Dänen versucht. Die Dänen haben das nicht weitergeführt und die Italiener haben das auch versucht. Und was ich bloß interessant finde,
Albanien,
ist, mein Argument war, im gesamten Wahlkampf hat das Migrationsthema alles überlagert, alle Fragen, ob es sichere Renten gibt, gute Jobs, vernünftiges Wohnen. Und hier in dieser Diskussion ist es wieder genau dasselbe. Es geht nicht darum, was sozusagen die Lebensperspektiven der Menschen betrifft. Es geht auch nicht darum, ob die Millionen Menschen, die hier zugewandert sind, integriert werden, ob sie eine vernünftige Lebensperspektive haben, sondern die gesamte Diskussion geht ausschließlich darum, wie können wir sozusagen Migration kontrollieren und reduzieren. Und ich finde, das ist eine wichtige Frage. Das ist eine wichtige Frage. Da stimme ich Ihnen zu. Das ist keine, wo man sich vorbeischummeln kann. Und meine Haltung ist ganz klar, das wird nur im gemeinsamen europäischen Vorgehen durch die Umsetzung der gemeinsamen europäischen Asylpolitik.
Aber in der Verwaltung, in Ihrem System, oder würden Sie sagen, das läuft alles?
Was ich interessant finde, ist, dass die gesamte Frage und Problematik, warum Menschen verunsichert sind, warum sie AfD gewählt haben, warum sie auch beginnen, Vertrauen zu verlieren, das ist ausschließlich auf diese eine Frage reduziert wird. Meine Haltung ist, das ist eine wichtige Frage, aber die Frage, ob man einen guten Job hat und ob der sicher ist, die Frage, ob man eine vernünftige Schule hat, die Frage, ob man hinterher im Alter Armut hat, das sind alles Fragen, die Menschen mindestens, übrigens auch nach den ganzen Wählerbefragungen, genauso interessieren. Soziale Sicherheit rangierte ganz weit oben. Und natürlich rangierte auch die innere Sicherheit als einen wichtigen Punkt. Aber wir können doch nicht monokausal.
Lassen Sie alles nur an dem Punkt.
Ja, ganz genau. Lassen Sie uns.
Beunruhigt Sie nicht Österreich. Wir haben ein reiches Land. Auch Österreich hat jetzt Wirtschaftskrisen, aber es hat einen der besten Sozialstaaten der Welt.
Es hat einen guten Sozialstaat, das ist wahr.
Die Stadt Wien wird gewählt zur lebenswertesten Stadt der Welt seit Jahren von Expats immer wieder. Und in Österreich ist das Land, das politische System so knapp daran vorbeigekommen, dass ein Herbert Kickl Kanzler wird. Der hat die Wahlen gewonnen und seit den Wahlen im letzten Jahr liegt die FPÖ jetzt bei 33-34%. Und die FPÖ lag 2021 an dritter Stelle. Die AfD 2021 bei 10%. Jetzt sagen Sie zu Recht, monokausal, reden wir über andere Themen. Ich glaube, es ist extrem wichtig. Wir haben eine außenpolitische Herausforderung wie noch nie. Für das Bündnis, Verteidigung, alles. Aber wenn wir zur Migration keine Lösungen vorschlagen, die das Thema entschärfen, daher hätte ich mir erhofft, dass die Große Koalition, die jetzt bei den Verhandlungen oder die SPD-CDU-Koalition, CSU-Koalition, gleich am Anfang sagt, wir haben ein Ziel, wir wollen die Zahlen reduzieren, das ist eigentlich nicht umstritten. Wir machen Maßnahmen, die europarechtlich möglich sind, mit den anderen Europäern, sichere Drittstaaten sind, was andere wollen, das machen wir auch.
Herr Bogenschulte sagt, das ist eine Schnapsidee.
Nee, aber wenn man das macht, dann kann man über andere Themen intensiver reden.
Drittstaatenlösung ist eine Schnapsidee, sage ich.
Ich habe gesagt, bisher war es so, das wollten die Briten umsetzen.
Ruanda.
Es ist ihnen nicht gelungen. Das wollten die Dänen schon seit längerer Zeit. Seit Jahren möchten die das.
Auch nicht gelungen.
Ist auch nicht gelungen. Die Italiener haben auch bestimmte Probleme. Und ich sage ja einfach nur, ich sage ja auch nicht mal, dass es nicht notwendig ist, über diese Dinge nachzudenken, das, wovor ich warne.
Aber Deutschland stoppt.
Das, wovor ich warne, ist die Erfolge, die man bei der Steuerung und bei der Begrenzung von Migration geschafft hat, die übrigens die Ampel dann auch noch geschafft hat, das einfach wegzuwischen und zu sagen, das war gar nichts. Und stattdessen zu glauben, man müsste jetzt mit einem Punkt kommen oder mit zweien und dann würde sich das gesamte Problem erledigen. Aber so ist das nicht. Und meine Haltung ist, man muss an verschiedenen Stellschrauben drehen. Und da darf es auch keinen Überbietungswettbewerb geben, wer ist der härteste im Land, sondern muss man das vernünftig rechtsstaatlich machen. Und ja, in dem Ziel will ich nicht widersprechen, dass wir das steuern und begrenzen müssen. Das Einzige, was ich argumentiere, ist, wenn man sich die tatsächliche Entwicklung anguckt, dann haben schon etliche Maßnahmen die letzte Regierung ergriffen
hat, gegriffen.
Aber das ist doch ein Witz. Aber ganz ehrlich, das ist doch ein Witz, Herr Bogenschulte. Ich verstehe, dass Sie das für Ihre Partei so argumentieren müssen. Aber jetzt nehmen wir mal den ganz normalen Wähler und Bürger. Also erstens glaubt er Ihnen kein Wort mehr. Das können Sie noch dreimal erzählen. Das kommt dort gar nicht mehr an. Das ist der Grund, warum die Leute nicht anfangen, das Vertrauen zu verlieren. Das Politikervertrauen ist nicht erst jetzt, sondern schon seit geraumer Zeit im Keller. Wer nach Deutschland einmal kommt, verlässt das Land nicht mehr. Das ist die Realität, von den wenigen Ausnahmen in wenigen Flugzeugen einmal abgesehen. Dann kann doch die Konsequenz daraus nur sein, wenn wir wirklich die illegale Migration begrenzen wollen, dann können diejenigen, die Schutz suchen, den Schutz zwar beantragen, aber sie können dafür nicht die europäischen Grenzen überschreiten. Also ich weiß gar nicht, warum das so schwierig ist. Das habe ich vor 10 Jahren den Vorschlag gemacht. Damals war das natürlich extrem menschenfeindlich. Heute diskutieren wir es wenigstens wunderbar. In der praktischen Umsetzung steht Ihre Partei auf der Bremse. Wir sind der Bremsklotz in Deutschland für ganz Europa. Das ist die europäische Realität. Das ist jetzt auch mehrfach angeklungen. Und das liegt nicht daran, dass alles so kompliziert ist, wie Sie den Bürgern wahrmachen wollen, sondern es liegt daran, dass Politik entweder nicht will oder nicht kann. Beides ist in der Konsequenz am Ende aber beim gleichen Ergebnis. Und wenn Sie es nicht können, wenn der Staat die Probleme, die er selbst verursacht hat, durch die Erhöhung von Anreizen seit spätestens 2012 nicht lösen kann, dann muss er das zugeben. Und das wäre immerhin die erste Tat für einen Politiker, der irgendwie glaubwürdig sein wird, zu sagen, wir kriegen es nicht hin. Denn dann können andere versuchen, es hinzukriegen.
Ich würde gerne den Blick mal ein bisschen weiten, weil mich macht die Lage in Deutschland langsam nervös. Die Migrationspolitik verursacht ja einen ungeheuren Anstieg der AfD. Und wir lösen sie nicht. Die SPD stellt sich gerade wieder quer, auch was Zurückweisung an den Grenzen angeht. Wir wissen, wenn die Leute erstmal da sind, klappen die Abschiebungen nicht. Und so geht das immer weiter. Und ich habe zum Beispiel in letzter Zeit oft die Frankfurter Zeitung gelesen. Das war sozusagen ein Vorgänger der FAZ in der Weimarer Republik. Und man liest die Leitartikel von damals. Und es gibt vieles, was überhaupt nicht vergleichbar ist in den Zeiten. Und ich vergleiche auch nicht NSDAP und AfD. Aber die Ratlosigkeit der Menschen damals ist exakt die gleiche. Man liest diese Frakturschrift, die uns ja sehr fremd ist heute. Aber der Inhalt ist exakt etwas, was wir heute so schreiben würden. Und wir müssen dieses Thema wirklich jetzt in den Griff kriegen, weil 2029 kann sonst der Albtraum passieren.
Ist das die Falle? Die sitzen einfach nur da und warten.
Ja, die müssen auch nichts tun. Also man muss ja sich mal klar machen, die müssen ja keine Lösung anbieten, die irgendwie auch innerhalb des Verfassungsrahmens möglich wäre, sondern einfach nur warten und immer weiter die anderen treiben. Und das ist ja das Beängstigende, dass wir es nicht hinkriegen, als Gesellschaft das Problem zu lösen. Und ich wollte auch nochmal sagen, ich habe viele Arbeiter schon kennengelernt, die waren bereit, AfD zu wählen, weil ihnen das Migrationsthema so wichtig war.
Ich kenne Migranten der ersten Generation, habe ich selber gesprochen, Reportagen darüber gedreht, schon 2017, so alt ist dieses Thema, in Gelsenkirchen und anderswo, die sehr überzeugte türkische Einwanderer der ersten Generation, die wirklich AfD-Wähler waren, weil sie sagten, wir sind so nicht einverstanden.
Und da war
es brauchte
AfD,
Regeln, das war das ganze Thema.
Und da war die AfD eben keine Sozialstaatspartei, das ist sie heute ja auch noch nicht. Da war sie eine neoliberale, wirtschaftsfreundliche Partei, die jetzt nicht gerade den Sozialstaat ausgebaut hat. Das heißt, die Leute waren bereit, die waren bereit, einen Abbau des Sozialstaats in Kauf zu nehmen, wenn irgendwie Herr Meuthen die Rentenversicherung privatisieren will oder so, nur um dieses Migrationsthema in den Griff zu kriegen. Also ich glaube, wir machen uns gar keine Vorstellung, auch was es für die Menschen bedeutet, allein, dass diese Migration, die wir ja brauchen. Wir brauchen Arbeitsmigration, das ist wichtig für Deutschland. Ja,
sind uns hier alle einig.
Dass die so ungeordnet verläuft, aber dass da überhaupt kein System drin ist, dass man diese Geschichten hört über die Abschiebebürokratie, die nicht funktioniert. Das ist ein echtes emotionales Problem.
Weil Frau Kepetri heute hier ist. Frau Petri, wann beginnt das Ihrer Meinung nach? Wann ist der Moment, an dem Ihre Partei, Ihre ehemalige Partei, so hart nach rechts kippt, dass Sie dann sagen, ich will da nicht mehr sein? Oder andere sagen, Wir wollen sie jetzt loswerden. Oder anders gefragt, sind Sie dafür an einem Punkt mit verantwortlich? Welchen Anteil haben Sie dafür?
Also ich bin vor nahezu 8 Jahren ausgetreten. Insofern ist das, was mein Weg der Entfremdung oder mein Zeitpunkt der Entfremdung hat, natürlich davor eingesetzt. Das hat etliche Monate gedauert und ist vermutlich kulminiert in dem Versuch am 13. Februar 2017 Björn Höcke aus der AfD auszuschließen. Ein Entschluss, der im Folge von meinen dann Ex-Kollegen nach meinem Austritt flugs rückgängig gemacht wurde.
Warum wollten Sie den aus der Partei ausschließen?
Dafür gibt es eine ellenlange Begründung, die heute den Rahmen sprengt. Aber es ist schon angeklungen in vorherigen Wortbeiträgen. Aus meiner Sicht vertritt Herr Höcke ein klar nationalsozialistisches Weltbild. Das hat er auch selbst oft öffentlich gemacht. Das war auch Teil der damaligen Diskussion. Die Beweisführung wurde ja erbracht und man hätte aus meiner Sicht dieses Verfahren zu Ende führen müssen. Spielt heute aber keine Rolle mehr. Spielt auch deswegen keine Rolle mehr, weil auch da die Wähler das nicht mehr hören wollen. Die Terminologie, mit der die AfD bereits seit 2013 belegt wurde, ist so verbraucht und inflationiert. Es sind so viele Menschen als Querdenker, Nazis wahlweise bezeichnet worden in dieser Gesellschaft, die mit dieser Partei nie was zu tun hatten, dass es zu einer emotionalen Solidarisierung bekommt. Und ich stelle auch heute Abend wieder fest, wir reduzieren es in der Tat, da bin ich sogar bei Ihnen, obwohl wir inhaltlich bestimmt ganz weit ansonsten auseinanderliegen. Ich warne auch davor, diese Themen jetzt alle nur auf die AfD zuzuspitzen, weil aus meiner Sicht die Lösung zwar anstrengend, aber im Kern relativ einfach ist. Wir müssen die Probleme lösen. Und die Probleme lösen heißt in der Tat, das Thema Wirtschaft, Energie, das Thema Bürokratieabbau, das Thema Subventionen, überbordender Staat, überall da, wo der Staat versagt hat, auch Migration.
Aber Sie sind doch damals, die AfD wurde gegründet als sozusagen Protestpartei gegen den Euro, wenn man so will. Die Schuldenpolitik.
Ja, es war damals schon EU-kritisch und eurokritisch. In der Tat,
so, genau.
Ja, auch eine Kritik an der Währung, die sich heute nach wie vor als zutreffend erweist, weil wir im Euroraum tatsächlich massive Probleme haben. Wir inflationieren jetzt weiter mit 500 Milliarden weiteren Schulden. Das wird das Euro-Finanzgefüge, wenn es blöd läuft, sehr stark ins Wanken bringen, weil andere Länder sich nicht so leicht refinanzieren können wie Deutschland. Dass wir laufen auch europäisch in der EU und im Euroraum in massive Probleme rein. Und das Thema Migration, vielleicht nur, weil Sie das ja fragen, was ist passiert? Das Thema Migration war auch bereits 2013 ein Thema. Warum? Weil Deutschland im Jahr 2012 von Sachleistungen auf Geldleistungen umgestellt hat. Und damals bereits die Länderasylbehörden davor gewarnt haben, dass wir einen Anstieg an Migrationszahlen bekommen werden, weil natürlich die Ausgabe von Geldleistungen an potenzielle Asylbewerber viel attraktiver wirkt, als nur Sachleistungen zu bekommen. Es war kein Naturphänomen. Es ist angeheizt worden durch weitere Krisen. Aber wir sehen diesen Anstieg spätestens seit 2012 massiv.
Herr Knaus. Es gab natürlich auch, ich meine, die 800.000 Syrer, die Schutz bekamen, sind natürlich aus einem realen Krieg, der dann 2015 durch Putins Bombardierung von Aleppo noch verschärft wurde, wo dann klar war, man kann nicht zurückkehren. Die sind natürlich vor einem realen Krieg geflohen. So wie die 1,2 Millionen Ukrainerinnen, die jetzt in Deutschland sind, vor einem realen Krieg geflohen sind. Also die Sache ist ja, wir müssen aufpassen. Deutschland es war nicht Angela Merkel, die Grenze geöffnet hat. Das war eine Schengen-Grenze und Österreich, wo andere Politiker waren, hatte genauso viele Flüchtlinge wie Deutschland. Also es war nicht, dass jetzt Deutschland sagt, wir wollen Flüchtlinge haben. Das Problem ist aber, wenn dann Parteien in der Mitte sagen, wir wollen Kontrolle herstellen, wir wollen Dinge tun, zum Beispiel, wenn wir Abschiebungen machen, dann sollen sie funktionieren. Wir versprechen nur Dinge, die funktionieren können. Und das, was funktioniert hat, davon wollen wir lernen. Und dann tun sie es nicht. Dann entsteht das Gefühl, und das ist ja Wasser auf die Mühlen. Ich meine, das Gefährlichste aus meiner Sicht an der AfD heute ist ja, dass sie ein sehr klares Feindbild hat. Ähnlich wie Donald Trump. Und das Feindbild besteht zum einen aus den Muslimen hier bei uns und den kriminellen Migranten. Und zum zweiten diese Theorie, die Eliten sind schuld daran, die lassen sie sogar herein, die führen den Volkstod herbei, die wollen die Bevölkerung austauschen. Das ist ja das, was Herr Höcke in NPD-Sprache, das war im NPD-Parteiprogramm 2010, ja in die AfD hineingetragen hat und was ja die Mehrheit der AfD heute präsentiert. Remigration im Sinne von den Identitären. Und diese Idee, dass das politische System, die Kartellparteien werden ja nicht nur als Parteien beschimpft, sondern so wird ihnen unterstellt, ihr Scheitern, Kontrolle herzustellen, ist ein Plan. Das ist extrem gefährlich. Das sehen wir jetzt in den USA. Und ich glaube, alle Demokraten, die sich Sorgen machen vor diesen radikalen Vorschlägen, die ja darauf hinauslaufen, wir müssen einfach den Rechtsstaat aushebeln, wir müssen Menschen Angst machen, die hier leben. Wenn die in den Umfragen steigen, und dann sehen wir in den Umfragen, die Mehrheit der Deutschen, 80%, letztes Jahr die Zeit sagen, wir wollen mehr Kontrolle in der Migrationspolitik. Und dann wird gesagt, okay, die wollen mehr Kontrolle, aber es läuft eh schon gut. Das ist halt gefährlich.
Herr Bender, wie haben Sie die Radikalisierung der AfD beobachtet und welchen Anteil hat Frauke Petry daran?
Ja, es ist ja immer das gleiche Schema, dass sozusagen jemand vorne steht, der bürgerlich wirkt und der so ein bisschen ausbalanciert in der Partei, ne, und dann am Ende verliert, so wie Sie und auch Ihre Vorgänger. Und ich kann mich noch erinnern, und ich will jetzt nicht alle Kamellen aufwärmen und
Sie
sozusagen...
Sie machen es ja gerade, dann machen
Sie bald. Okay, nee, aber ich will trotzdem, ich will aber ernsthaft drüber sprechen. Sie haben doch mal den Begriff des Völkischen versucht zu rehabilitieren, ne? Und damals wurde Ihnen schon vorgeworfen, Sie haben sich schon tausendmal dafür gerechtfertigt. Aber ich habe wieder dran gedacht neulich, weil Alice Weidel hat genau das Gleiche gemacht auf dem Parteitag. Sie hat sich hingestellt und hat gesagt, wenn es denn Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration. Sie hat also gespielt mit einem Begriff aus der extremen Rechten, hat ihn sich nicht wirklich zu eigen gemacht, hat ihn ein bisschen umdefiniert und hat ihn aber geäußert. Und Sie haben damals was Ähnliches gemacht mit dem Begriff des Völkischen, der ja klar, auch NS-Vokabular und so weiter, haben gesagt, das hat doch mit Volk zu tun, warum kann man das nicht auch positiv sehen? Und ich finde, das ist sozusagen das Geheimnis der AfD, dass sie auf dieser Grenze surft und dass sie immer Vorsitzende hatte, die genau dieses Spiel gespielt haben. Und ich finde, da haben sie eine Mitverantwortung dann, sozusagen, dass sie dieses Spiel mitgespielt haben, dass sie auch der Garant waren nach dem Weggang von Herrn Lucke, dass es dass der extreme Parteiflug erstmal in Ruhe gelassen wird. Genau.
Ich verstehe, dass Sie alte Narrative aufwärmen. Zwei Dinge kurz dazu. Einfach, um es richtig zu stellen und um auch kurz zu zeigen, dass Sie sich auf juristisch unsicherem Terrain bewegen. Ich bin vorhin nicht dazwischen gegangen. Sie haben von einem Pakt mit dem Höcke-Flügel gesprochen. Sie wissen schon, dass die Chefredakteurin Melanie Ammann vom Spiegel dafür rechtskräftig verurteilt wurde vom Oberlandesgericht Dresden. Ansonsten sage ich es Ihnen als gut gemeinter Hinweis, das bitte nicht zu wiederholen. Es stimmt tatsächlich nicht. Es ist mehrfach vor Gericht sozusagen nachgewiesen worden und Frau Ammann tut gut daran, es nicht mehr zu behaupten. Ihr Buch ist deswegen im Übrigen, Sie sollten es wissen, Ihr Buch ist deswegen vom Markt genommen worden.
Also Sie können mir gerne tun, aber Sie waren der Garant
Nein, das ist falsch.
Das war Ihr Point of Sale, als Sie Nachfolgerin wurden.
Genau, und Sie wiederholen es gerade nochmal. Ich
sage ja nicht, was Sie für einen Streit mit Frau Ammann hatten, aber also, Sie waren, das war Ihr Grund für Ihren Erfolg dann nach der Lucke-Ära.
Haben Sie es im Zusammenhang jetzt dargestellt? Dann lassen Sie mich darauf noch einmal eingehen. Also, es gab in der AfD, und das ist auch von Ihnen in Ihrem Buch zu keinem Zeitpunkt aufgegriffen worden, es gab 2015 drei Flügel, wenn Sie so wollen, oder drei Strömungen in der AfD. Mhm. Und von einer ist nie die Rede. Es wird immer so getan, als gäbe es Loco und Petri, die sich entzweit haben, und es gäbe Höcke. Tatsächlich gab es drei Strömungen. Und es gab tatsächlich aus meinem Unterstützernetzwerk keine Zusammenarbeit jemals mit dem Höcke-Flügel. Ganz im Gegenteil. Wir gehen jetzt nicht ins Detail, aber ich stelle Ihnen auch gern dazu Material zur Verfügung, damit Sie das nachlesen können. Jetzt ein Punkt, wo Sie sagen, da haben Sie einen, sagen wir mal, wunden Punkt getroffen, wo ich tatsächlich einen Fehler gemacht habe, für den ich mich im Übrigen öffentlich vor Jahren schon entschuldigt habe. In der Tat, dieses Interview mit der Welt damals zu der Thematik und der Sprache war ein Fehler und das habe ich eingestanden, das war nicht gut. Sprechverbote mag ich nach wie vor nicht. Trotzdem muss man mit Sprache sorgsam umgehen. Aber jetzt mal ganz, ganz kurz. Wir sind wieder, was wir jetzt wieder machen, wir sind wieder im Rückwärtsgang. Warum tun wir nicht endlich etwas dafür, dass die Probleme, die die AfD ja schon damals angesprochen hat, 13, warum tun wir nicht etwas dafür, dass die Probleme gelöst werden? Denn das ist der einzige Weg. Dem Wähler ist es völlig egal, wer sie löst. Und wir können uns jetzt noch auf viele historische Figuren, ob sie eine Rolle spielen oder nicht, in welcher Partei auch immer, fokussieren. Das ist dem Wähler völlig egal. Er will, dass die Probleme gelöst werden. Und wenn sie nicht von der AfD gelöst werden, ist das den meisten Wählern in Deutschland auch völlig recht.
Mich würde aber schon, weil wir die Chance haben, weil Sie heute hier sitzen, Frau Petri, Sie haben ja eine entscheidende Rolle in dieser Partei gespielt. Und ich habe vorhin dieses Zitat vorgelesen von Ihnen. Es ist egal, mit wem Sie da reden, irgendwann mal reden die über Hitler. Da gibt es Leute, die haben eine Obsession mit Hitler. Das heißt, was ist das heute für eine Partei? Ich rede nicht von der ersten Reihe. Ich rede von der zweiten, von der dritten Reihe. Was ist das an der Basis? Was sind das für Leute, die da heute das Sagen haben? Was sind das für Leute, die da heute im Bundestag zum Teil sitzen? Wenn Sie sagen, die haben eine Obsession mit Hitler. Also wie viel braunes Gedankengut ist da tatsächlich? Und warum ist es eigentlich zu dieser Entwicklung gekommen? Weil das waren nicht die Ursprünge der AfD.
Nein, das waren sie nicht, obwohl viele dieser ja in der Tat nicht in der Mehrheit vorhandenen Leute, aber sie brauchen nicht viele Extremisten auch in der anderen Partei. Es reicht immer eine kleine Anzahl Extremisten,
immer
eine große Anzahl für Mitläufer.
Es gibt ja andere Entwicklungen, Bewegungen, Parteien, wo dann solche Leute systematisch rausgedrängt werden. Und man rutscht sozusagen mehr in die Mitte. Da hinten rechts, ne, sehen wir bezeichnenderweise rechts oben steht Herr Helfferich, Matthias, glaube ich, Vorname, ne? Helfferich. Der Mann, der sich selber als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet hat. Maximilian Krah, der sagt, man kann nicht pauschal sagen, bei der SS waren eigentlich nur Kriegsverbrecher und lauter solche Dinge. Die sitzen da jetzt im Bundestag. Ich meine, jemand wie Helfferich, der sitzt schon seit 2021 da. Der war damals selbst der AfD. Zu weit rechts, sie wollten mit dem nichts zu tun haben. Der war nicht Teil der Fraktion. Jetzt ist er Teil der Fraktion. Das heißt, da findet ja offensichtlich eine Radikalisierung statt. Was sind das für Mechanismen, für Kräfte, die dafür sorgen, dass diese Partei immer radikaler wird? Wer hat da wirklich das Sagen? Ist es Kubitschek? Ist es Höcke? Wer sind die Leute
also,
dahinter?
Ich glaube, dass das Wording radikal schon sozusagen Teil der Problembeschreibung ist. Also es wird in der Diskussion dieses Wort benutzt. Ich kann das auch nachvollziehen, aber genau genommen trifft es den Kern ja nicht. Man muss ja einfach die Frage stellen, befinden wir uns auf rechtsstaatlichem Terrain mit gewissen Ansichten oder befinden wir uns auf extremistischem Terrain? Das ist ja auch die Frage, die am Ende ein Verfassungsschutz zu klären hat. Und die hat er ja in Teilen viel, viel, viel zu spät aus meiner Sicht für die AfD. Ich habe gesagt, 2016 hätte aus meiner Sicht in Teilen der Partei beobachtet werden müssen, ist aber nicht passiert.
Das sagen das heißt, Sie sagen,
ja, das habe ich mehrfach öffentlich gesagt, dass die Beobachtung viel, viel zu spät angefangen hat. Aber sei es drum. Tatsache ist, man muss ja die Frage stellen, warum kann die AfD das heute tun? Sie haben gerade das Beispiel gebracht, warum hat sie es 21 bei einzelnen Abgeordneten nicht getan?
Genau.
Weil sie ihre Wählerklientel im Blick haben und weil das, was wir vielleicht juristisch korrekt hier diskutieren, die allermeisten Wähler, was ich schlimm finde, aber nicht mehr interessiert, weil sie
es
sagen,
ist salonfähig
angesichts,
geworden.
Naja, die viele Wähler sagen, angesichts der Probleme, die wir haben, und diese Ansicht werden sie auch weit, weit ins bürgerliche Klientel inzwischen finden, was ich erschreckend finde, aber es ist so, angesichts der Probleme, die Deutschland hat beim Thema Wirtschaft, beim Thema überbordender Staat, beim Thema Migration und Subventionen, was wollt ihr eigentlich? Ich sage nicht, dass das mein Wording ist, aber das wird Ihnen von vielen Wählern heute entgegenspringen, die vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren noch ganz anders argumentiert haben. Und das ist der Grund, warum die AfD das tut. Sie kann es intern auch gar nicht mehr anders. Das beantwortet Ihre Frage noch ein bisschen genauer, weil dieses Netzwerk seit 2017 allerspätestens die Mehrheit in der Partei
das
hatte.
Das Netzwerk rund um Höcke,
ja,
das um den Verleger Kubitschek,
Flügel,
das sind die Leute,
der nicht mehr so heißt. Der sogenannte Flügel, der nicht mehr so
genau,
den
ist, hatte die Partei übernommen, muss man
ja, seit 2017.
Sagen.
Also das war einer von mehreren Gründen. Diesen Kampf hatten wir tatsächlich intern verloren. Das war ein Grund, warum ich ausgetreten bin.
Und jemand, die Frage, Sie dürfen sofort, jemand wie Alice Weidel, der so gar nicht so lebt, wie es dieser völkische Teil der AfD ja gerne hätte. Das entspricht ja überhaupt nicht dem Wertesystem dieser Leute. Der mit einer Frau zusammenlebt, die auch noch aus Sri Lanka kommt beispielsweise, die in der Schweiz lebt und so weiter, die also ein völlig anderes Leben führt als das, was das Ideal sozusagen einer AfD-Familienpolitik wäre. Warum ist die da so erfolgreich?
Die Antwort gibt sie doch selbst in dem Interview, das von Ihnen, glaube ich, zitiert wurde, als sie gefragt wird, ob sie Höcke zum Minister machen würde und dass sie den versuchten Rausschmiss damals für einen Fehler hält. Das scheint offenbar die neue Leitlinie zu sein. Ich glaube nur,
also heißt, Sie sagen, sie ist deswegen erfolgreich, weil sie so opportunistisch ist?
Am Ende ist ja die Frage, wer sichert meine Macht? Und es gibt einen Ausspruch von Björn Höcke aus Dezember 2024, kurz nach der Kür von Alice Weidel zur Spitzenkandidatin. Der geht ungefähr so: Alice Weidel spielt jetzt die erste Geige, aber wichtig ist die gemeinsame Partitur. Und ich sage mal, er ist kein Konzertmusiker, aber jeder weiß, wie ein Orchester funktioniert, im Normalfall. Ich glaube nur trotzdem, wir können darüber trefflich philosophieren, vermutlich den ganzen Abend. Politisch für das Land bringt uns das nicht weiter. Und aus meiner
Sicht, ich würde es aber trotzdem mal gerne verstehen, weil wir heute hier die Chance haben, das einmal mal ein bisschen zu klären.
Der AfD-Erklärbär zu sein, ist nett. Ich glaube nur, wir unterschätzen, welchen Effekt diese Diskussion, die wir gerade führen, auf Wähler hat, die sagen, die beschäftigen sich den ganzen Abend damit, aber reden Sie bitte auch mal über die Probleme, die das Land hat. Und ich glaube, dass für viele Wähler das kein Problem ist. Ja, ich glaube, da sind wir noch nicht so weit vorangekommen. Wir
haben ausschließlich über Migration gesprochen.
Wir müssten dringend darüber reden, warum Parteien das nicht hinkriegen.
Wir haben nicht über soziale Ungleichheit gesprochen, wir haben nicht über Renten.
Wir sollten dringend darüber reden, warum Parteien im derzeitigen Zustand das Problem nicht lösen werden.
Wir reden dreimal in der Woche auch über solche Themen, aber ich finde es trotzdem wirklich bemerkenswert, Herr Bovenschulte. Ich weiß, dass Sie das nervt, aber ich finde es bemerkenswert, dass Sie sozusagen diese Monokausalität irgendwie einfach in den Raum stellen und nicht bereit sind. Sie wollen es offenbar nicht. Zu sehen und zu verstehen und auch einzuräumen, was das alles nach sich zieht. Was diese schiere Zahl, die Überforderung von Systemen, von Verwaltungsapparaten, von Schulen, von der Frage nach sozialem Wohnungsbau und vielem, vielem mehr, was das alles nach sich zieht. Das kann man doch nicht einfach ignorieren. Man kann doch nicht einfach sagen, da gibt es das eine Thema Migration. Schule ist aber etwas ganz anderes. Die Frage, wo die guten Jobs sind, ist eine ganz andere. Die Frage, wo meine Kinder zur Schule gehen, ist eine ganz andere. Das ist doch alles eng miteinander verbunden.
Herr Knaus hat es doch sehr richtig gesagt.
Ja, aber ich sage es vorsichtshalber nochmal.
Das ist ja nicht eine Politikentscheidung von Deutschland gewesen, dass es die Kriege gegeben hat, dass es die starke Zuwanderung gegeben hat. Es ist ja nicht gesagt, das ist eine Politikentscheidung. Wir wollen, dass so viele Menschen kommen, sondern das ist eine Folge der Situation um uns herum. Und ich bestreite überhaupt nicht die Herausforderungen, die es gibt. Wie könnte man das? Und Sie haben die Zahlen richtig genannt. Sie haben auch die Probleme benannt. Das ist doch ganz klar. Was ich bloß bestreite, ist, dass das Einzige, was wir in unserem Land an Herausforderungen haben, die Frage der Migration ist, sondern die Frage, ob unsere Wirtschaft wächst, ob unsere soziale Ungleichheit immer größer wird, ob, wenn man ein ganzes Leben gearbeitet, man von seiner Rente lebt. Das ist ja nicht unmittelbar eine Frage und Folge immer nur von Migration. Ganz im Gegenteil. Wenn wir bestimmte Zuwanderung nicht hätten, dann wäre es noch viel, viel schlimmer
mit dem Rentensystem.
Deshalb ist es einfach, das stimmt, deshalb irritiert es mich, wenn die Diskussion, warum ist die AfD so stark, ausschließlich reduziert wird auf die Frage der Migrationspolitik. Und da gebe ich sofort zu, das ist ein viel breiteres Problem. Ja, das Problem, dass die Menschen das Gefühl haben, ist das Land in der richtigen Richtung oder ist es in der falschen Richtung? Also, das hängt aber, Herr Lanz, doch mit ganz, ganz vielen Fragen zusammen, die ich jetzt erwähnt habe. Gibt es zum Beispiel gerechte Löhne? Haben die Menschen das Gefühl, dass es gerechte Löhne gibt? Haben die Menschen das Gefühl, dass sie für ihre Kinder eine vernünftige Perspektive haben? Haben sie das Gefühl, dass sie sich noch eine Wohnung leisten können oder nicht? Das ist aber ja auch nicht den Zusammenhang zur Migration, wie Sie ihn aufmachen.
Den bestreite ich nicht grundsätzlich, aber
zu sagen, da ist auch kein Monat. Die meisten Probleme im Wohnungsmarkt sind doch nicht nur deshalb, weil wir jetzt eine Zuwanderung gehabt haben.
Ja, genau. Ich habe nur gesagt, da entsteht ein Druck, der noch zu dem anderen Druck dazukommt.
Und deshalb versuche ich, und das ist doch legitim zu sagen, die Frage, warum die AfD stark ist, ist sicherlich eine Frage, die auch mit der Frage und dem Umgang, dem richtigen mit Migration zusammenhängt. Aber das ist auch noch eine Frage von ganz, ganz vielen sozialen, wirtschaftlichen und sonstigen Fragen.
Letzte Einlassung von Gerald Knaus in dem Zusammenhang. Gestern hat Polen das Recht auf Asyl ausgesetzt. Was sagt Ihnen das zum Thema des Abends, irgendwie das offenbar nicht so wichtig ist?
Also erstens, ich glaube, wenn wir keine Lösungen in der Mitte finden, die mit dem Europarecht kompatibel sind, und ich bin überzeugt, die gibt es, und ich mache mir Sorgen, jetzt wäre vielleicht die letzte Chance, in Österreich die letzte Chance, in Deutschland die letzte Chance, in Frankreich und anderswo, diese Lösungen zu finden. Wenn wir die nicht finden, dann zerbricht das Asylrecht. Das wird immer weniger geachtet an den Grenzen und Parteien, die es zerstören wollen, werden stärker. Die Vorstellung, dass die AfD das Migrationsproblem, wie sie es definiert, lösen will, halte ich für eine Riesenillusion. Wir erinnern uns an Christian Lütz, Sprecher von der AfD-Bundestagsfraktion, wie er in einer Dokumentation gesagt hat, er hofft eigentlich, dass möglichst viele Migranten kommen, weil das der AfD nützt. Herr Gauland hat gesagt, die Flüchtlingskrise war ein Geschenk. Die AfD will ja im Grunde genommen das Versagen oder die Wahrnehmung, dass die Politiker versagen bei der Kontrolle, nützen. Und ihre Lösung ist ja keine Lösung, das sehen wir jetzt bei Trump, Und wir würden es anderswo auch sehen. Keine Lösung von mehr rechtsstaatlichen Abschiebungen, mehr Integration, mehr Fokus auf Migrationsabkommen. Die Lösung, und das sehen wir jetzt eben in den USA in der Umsetzung, ist Terror gegen Leute, die anders sind, die anders aussehen, um damit den Rechtsstaat zu schwächen. Herr Höcke, und Sie haben es ja zu Recht gesagt, ich meine, wenn wir sagen, er klingt wie ein Nazi, dahinter steckt ja eine NPD-Ideologie, dass Deutschland, dass die letzten Jahrzehnte dieses Land stabil, demokratisch, wohlhabend, geachtet in der Mitte Europas, zu einer riesigen Erfolgsgeschichte gemacht hat. Dieses Deutschland vollkommen umzubauen. Und es tut weh, dass die Parteien der Mitte es diesen Radikalen so leicht machen, dass diese Radikalen mittlerweile in den Umfragen bei 25% stehen.
Aber jetzt muss ich eine Sache noch mal sagen. Über die Diskussion hier war meine, wenn ich das einmal noch sagen, war meine Position, wir brauchen eine gemeinsame europäische Asylpolitik, die die Maßnahmen an den europäischen Außengrenzen, wie das vereinbart ist, umsetzt.
Die werden erstens aber nicht wirken.
Und zweitens, wir brauchen Migrationsabkommen, damit die Frage der Rückführung, insbesondere von Straftätern, aber natürlich auch von anderen, praktikabel umgesetzt werden kann. Nicht nur, weil man sagt, ich wünsche mir das, sondern damit es auch praktikabel gemacht werden kann. Wir brauchen drittens zulässige Kontrollen auch der deutschen Außengrenzen, wie das vereinbart ist, indem man das in Abstimmung mit den europäischen Partnern macht. Diese drei zentralen Sachen, die führen nicht dazu, dass sofort das um 50% oder um 80% reduziert wird, sondern dass es weiter zurückgeht und dass die Kontrolle zurückgewonnen wird. Was ist jetzt falsch an dieser Haltung? Und gleichzeitig zu betonen, wir müssen ganz, ganz viel für die Integration der Menschen machen, die hier sind. Und wir haben noch viele, viele andere Herausforderungen in wirtschaftlicher und sozialer Natur, die man jedenfalls nicht primär oder ausschließlich oder überwiegend auf Migration zurückführen kann. Das wäre jetzt sozusagen nochmal mein programmatische Aussage und Analyse. Aber was ist jetzt aus Ihrer Sicht daran sozusagen der falsche Ansatz?
Haben wir schon versucht zu, wir drehen uns gerade im Kreis. Wir sind auch am Ende der Sendung. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Dienstag wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.